Oder die meisten von uns kennen wahrscheinlich dieses Spiel, dieses Gesellschaftsspiel namens Domino. Man spielt dieses Spiel mit diesen kleinen rechteckigen Dominosteinen und vielleicht habt ihr dieses Spiel schon mal gespielt, indem ihr, wie die Spielregeln es sagen, diese Zahlen immer so, gleiche Zahlen aneinander legt und vielleicht fand der eine oder andere dieses Spiel einfach zu langweilig und hat dann festgestellt, dass man mit diesen Dominosteinen was viel Interessanteres machen kann, nämlich die Dominosteine alle so in eine Reihe zu stellen und dann den ersten Stein umzuhauen und dann löst man damit eine sogenannte Kettenreaktion aus, der eine Stein fällt gegen den anderen und bis dann der letzte Stein umfällt. Und Paulus, er wird uns heute mit dem vor uns liegenden Text zeigen, dass unsere Errettung im Prinzip auch so eine Verkettung von Ereignissen ist, die aufeinander folgen, wobei Gott selbst der Handelnde in diesen Ereignissen ist. Und weil Gott in unserer Rettung nicht reagiert, sondern agiert, wie Micha das schon in seinem Gebet erwähnt hat, habe ich es im Titel als Kettenaktion und nicht als Kettenreaktion bezeichnet. Und wir lesen dazu jetzt einmal unseren Text aus Römer Kapitel 8, Abvers 28 bis zum Ende des Kapitels. Römer 8, Abvers 28. Da schreibt Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdammer? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet. Den ganzen Tag, wie Schlachtschafe, sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort heute in unsere Herzen eindringst und unsere Herzen überführst und uns zu dieser Gewissheit bringst, die uns dein Wort hier vermittelt. Amen. Letzten Sonntag haben wir über die vorangegangenen Verse nachgedacht, über die Verse 18 bis 27. Und Paulus, er hat uns darin gezeigt, welches Gewicht, die Herrlichkeit für uns Gläubige hat und wie uns diese Bedeutung der Herrlichkeit darin motiviert, in Anfechtungen auszuharren. Wir haben gesehen, dass die ganze Schöpfung unter den Konsequenzen der Sünde leidet und seufzt und sich die Verherrlichung der Kinder Gottes herbeisehnt und diese erwartet. Und durch genau dieses Herbeisehnen der Erlösung unseres Leibes werden wir dazu ermutigt, im Kampf gegen unser Fleisch auszuharren und darunter zu bleiben und auszuhalten. Eine weitere Ermutigung, die Paulus uns gezeigt hat, ist der Beistand des Heiligen Geistes, der für uns eintritt vor Gott und mitbetet und weiter betet, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Er kämpft damit mit uns im Kampf gegen die Sünde. Und all das hat Paulus geschrieben, um zu zeigen, dass wir trotz Anfechtung und Kampf uns dieser Herrlichkeit freuen dürfen und sollen. Genauso wie Jesus Christus, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, genauso dürfen wir um der vor uns liegenden Freude willen die Kämpfe erdulden und die Kämpfe durchstehen. Und damit wir als Christen eine wirklich ungetrübte Vorfreude auf diese Herrlichkeit haben, müssen wir uns dieser Herrlichkeit absolut gewiss sein. Wenn wir Zweifel daran haben, ob wir diese Herrlichkeit erreichen werden, dann wird es niemals diese Vorfreude auf diese Herrlichkeit in unserem Leben geben. Sie wird uns damit auch kein Ansporn sein können, in Versuchung und in Kampf standhaft zu sein gegen die Sünde. Und deswegen beendet Paulus dieses 8. Kapitel, in dem er die Heilssicherheit beschreibt, derer sich ein Kind Gottes gewiss sein kann. Und Paulus erbringt mit diesen letzten Versen im Kapitel 8 ein langes und großes Thema zum Abschluss und zum Höhepunkt. Die ganze Lehre der Rechtfertigung aus Kapitel 3 und 4 mündet in die Heilssicherheit des Gläubigen. Rechtfertigung aus Glauben hat Paulus in Kapitel 4 beschrieben und in Kapitel 5, Vers 1 nimmt er dann in Bezug auf diese Rechtfertigung aus Glauben, wo er dann sagt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit. Die Rechtfertigung ist die Grundlage dafür, sich der Herrlichkeit rühmen zu können. Hier rühmt Paulus sich also der Rechtfertigung, nach der Rechtfertigung schon der Herrlichkeit in Römer 5. Und er hat dann im ganzen Kapitel 5 beschrieben, wie überströmend diese Gnade Gottes ist im Vergleich zu der Sünde, die durch Adam in die Welt gekommen ist. Und weil die Gnade Gottes unsere Sünde immer überströmt, sodass selbst wenn das Gesetz daneben hinzukommt, die Gnade trotzdem größer ist, weil also dieses Maß der Gnade immer das Maß der Sünde übersteigt, kann man aus der Wirksamkeit dieser Rechtfertigung jetzt falsche Schlüsse ziehen, die Paulus dann in Kapitel 6 und 7 behandelt. Er muss mögliche Einwände vorwegnehmen in Kapitel 6 und 7 gegen die Wirksamkeit dieser Rechtfertigung, damit er in Kapitel 8, Vers 1 diese wunderbare Aussage bringen kann und sagen kann, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und das ganze Kapitel 8, das hängt quasi an diesem Vers 1 oder begründet Vers 1, begründet, warum es denn tatsächlich keine Verdammnis mehr gibt für den Gläubigen. Die Konsequenz der Rechtfertigung ist Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Und Paulus zeigt uns insbesondere durch Kapitel 7 und Anfang Kapitel 8, dass auch durch die Schwachheit unseres Fleisches die vor uns stehende Herrlichkeit nicht vereitelt werden wird. weil Gott durch seinen Heiligen Geist in uns bewirken wird, dass wir dieses Ziel erreichen. Vers 28 beginnt Paulus mit diesen Worten: Wir wissen aber. Dieses Aber, es zeigt immer ein Gegenstück oder einen Gegensatz an. Paulus stellt sein Wissen im Vers 28 einem Wissen gegenüber, was er bereits in den vorangegangenen Versen uns mitgeteilt hat. Und deswegen müssen wir im Kontext einmal zurückschauen und uns fragen, ja, was weiß Paulus denn oder was hat er gewusst? Von welchem Wissen hat er vorher gesprochen? Und dann lesen wir in Kapitel 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Kapitel 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. 8, Vers 26, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Und dann kommt Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also dieses kleine Wörtchen aber, das zeigt an, dass dieses Wissen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, im Kontrast zu dem steht, was wir über die Schwachheit unseres Fleisches wissen. Ich weiß, dass das Gesetz mich als fleischlich verurteilt. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich weiß, dass auch ich durch die gefallene Schöpfung, durch den Einfluss dieser gefallenen Schöpfung mitleiden werde und angefochten bin. Und ich weiß auch, dass ich gar nicht manchmal mehr weiß, was ich beten soll. Ich weiß aber, dass all diese Dinge Gott mir zum Guten mitwirken lässt. Das bedeutet, dass dieses alle Dinge insbesondere die Dinge sind, von denen Paulus gerade gesprochen hat. All diese Dinge, die Paulus also über die Schwachheit unseres Fleisches gesagt hat, die wird Gott zu unserem Besten verwenden. Wir geraten durch die Schwachheit unseres Fleisches in Anfechtungen, durch welche Gott uns für den Himmel erziehen wird. Das sagt uns, dass die Schwachheit unseres Fleisches die uns bevorstehende Herrlichkeit niemals vereiteln wird. Es wird niemals so sein, dass wir es nicht schaffen, weil unser Fleisch so schwach ist. Sondern diese Dinge werden Gott dienlich sein, uns ans Ziel zu bringen. Gott kann aus unseren bösen Absichten, er kann unsere bösen Absichten auch dazu verwenden, Gutes zu tun, so wie es Josef zu seinen Brüdern gesagt hat. Ihr gedachtet es böse zu tun, Gott aber gedachte es gut zu machen. Jetzt sagt uns Vers 28 aber auch, wem diese Verheißung gilt. Es gilt nämlich denen, die Gott lieben, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und so wie Paulus das hier im Vers 28 formuliert, sagt uns dieser Satz, dass die, die Gott lieben, diejenigen sind, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aus dem vorangegangenen Kontext können wir sagen, dass es diejenigen sind, die Sklaven Gottes geworden sind, die mit seinem Heiligen Geist versiegelt worden sind, die Kinder Gottes sind. Das sind die Menschen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Und dieser Ausdruck, nach dem Vorsatz Gottes berufen, heißt, dass Gott sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit etwas vorgesetzt hat oder festgelegt hat oder sich dazu entschieden hat, mit einem wirksamen Ruf Menschen zu rufen. Und mit einem wirksamen Ruf meine ich so etwas, wie Jesus zum Beispiel Lazarus gerufen hat. Lazarus war tot. Und Jesus ruft den toten Lazarus, komm heraus. Eigentlich kann der Tote gar nicht hören, aber weil dieser Ruf Jesu wirksam ist und Leben mit sich bringt, kommt Lazarus heraus. Es ist ein lebendig machender Ruf Gottes, der uns zum Gehorsam befähigt. Das bedeutet jetzt für Vers 28, dass die Menschen, die Gott lieben, diejenigen sind, die er durch seine wirksame Berufung zum Leben erweckt hat, so wie er es sich vor Grundlegung der Welt einmal vorgenommen und vorgesetzt hat. Das heißt, das Vorsatz und die Berufung Gottes, sie ging unserer Liebe zu Gott voraus. Wir lieben ihn, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4, Vers 19. Und mit den nächsten zwei Versen beschreibt Paulus uns jetzt, wie diese Berufung gemäß seinem Vorsatz im Detail aussieht. Mit diesen nächsten zwei Versen zoomen wir quasi rein in diesen Prozess, der uns zeigt, wie es genau dazu gekommen ist, dass wir Gott lieben und berufen worden sind. Paulus schlüsselt uns jetzt auf, indem er Vers 29 mit diesem Wort denn beginnt. Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also mit diesen zwei Versen beschreibt Paulus uns jetzt einen Prozess, in dem eine Handlung Gottes in die andere greift. So wie eine Kette am Kettenglied des Nächsten hängt. Also wenn Gott mit einem Menschen das Erste macht, dann macht er mit ihm auch das Zweite. Und wenn er mit diesem Menschen das Zweite macht, dann macht er mit ihm auch das Dritte und so weiter. Die Handlungen Gottes stehen also hier in so einer Abhängigkeit zueinander, sodass wir sagen können, wenn Gott mit einem Menschen das Erste tut, dann ist garantiert, dass er mit ihm auch das Letzte tun wird. Es ist so wie mit der Reihe von Dominosteinen. Wenn du den ersten Dominostein umschmeißt, dann werden alle nacheinander bis zum letzten Stein in dieser Reihe umfallen. Und diese fünf Dominosteine, die hier quasi in einer Reihe stehen, die heißen zuvor ersehen, vorher bestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Das heißt, wenn du zuvor erkannt umschmeißt, dann ist garantiert, dass verherrlicht auch umfallen wird. Das heißt, wenn Gott einen Menschen zuvor erkannt hat, dann ist seine Verherrlichung schon garantiert. Das sagt uns diese Formulierung von diesen zwei Versen hier. Jetzt müssen wir aber ein paar Steine aus dieser Domino-Reihe noch einmal erklären, und die meiste Erklärung bedarf hier wahrscheinlich der erste Stein, nämlich der Stein mit der Aufschrift vorher erkannt. Die Gläubigen, die Gott lieben, sind von Gott vorher erkannt worden oder zuvor ersehen worden, wie es andere Übersetzungen sagen. Und jetzt schließen Menschen daraus, dass dieser Ausdruck aussagt, Gott habe in die Zukunft geschaut und habe gewusst, wer sich für Gott entscheiden wird, weil Gott ja weiß, was in der Zukunft passiert. Und dieser Ausdruck, er wird von dem griechischen Wort prognosko übersetzt. Es setzt sich zusammen aus dem Wort pro und genosko, also vor oder genau vor und dann das Wort genosko, was dann erkennen oder wissen bedeutet. Ich hatte das im Mitgliederkurs schon erklärt. Das wird jetzt für die, die da waren, eine kleine Wiederholung sein. Wir leiten also aus diesem Wort Prognosko, wir leiten daraus das deutsche Wort für Prognose ab, wie Wetterprognose zum Beispiel. Und damit erklären Leute wie vor allem Roger Liebe, er ist sehr bekannt für diese Erwählungstheorie, Gott habe in die Zukunft gesehen und er hat damals schon gesehen, Bernie wird sich einmal für Gott entscheiden und auf der Grundlage meiner Entscheidung, die er schon vorher gesehen hat, hat er mich erwählt. Und damit machen Leute die Entscheidung des Menschen zur Ursache ihrer Errettung, obwohl Paulus abschließend in Römer 11 sagen wird, dass es von ihm, also von Gott, durch ihn und zu ihm hin ist. Gott allein ist der Ursprung und die Ursache unseres Heils. Trotzdem ist die Frage nach der Bedeutung dieses Wortes vorher erkannt berechtigt, weil es in einigen Kontexten so verwendet wird, mit diesem im Voraus Wissen. Wir wissen aber, dass Ausdrücke je nach Kontext eine abweichende Bedeutungsnuance haben können und so ist es auch in diesem Wort hier der Fall. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Dieses Wort erkennen, was in diesem Wort vorher erkennen steckt, das kommt zum ersten Mal vor im Neuen Testament in Matthäus 1, Vers 25. Da steht, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, da haben wir dieses Wort erkennen, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Also was bedeutet in diesem Kontext das Wort erkennen? Es wird in gleicher Weise in unseren Übersetzungen in 1. Mose übersetzt, wo steht, dass Adam erkannte seine Frau Eva. Und dieser Kontext macht uns schon klar, dass das Wort in diesem Zusammenhang hier nicht heißt, dass Josef nur etwas wusste oder etwas über seine Frau verstanden hat. In diesem Kontext steht dieses Wort für die eheliche Intimität. Und Benedikt Peters, er schreibt in seiner Wortstudie darüber, dass jemanden erkennen, wenn es hier um Personen geht, dann bedeutet dieses Wort ein sich mit jemandem verbinden. Es bringt immer eine Absicht mit. Es enthält eine Absicht, ich möchte mich mit jemandem in Liebe verbinden. Eine zweite Stelle möchte ich euch zeigen, wo Paulus im Kontext der Erwählung das Wort vorher erkannt, synonym mit dem Wort Auswahl verwendet. Und dazu möchte ich einmal lesen Römer 11 ab Vers 1. Römer 11 ab Vers 1, da schreibt Paulus, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Hier haben wir dieses Wort. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also Israel wurde von Gott vorher erkannt und dann Vers 5, so ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Das heißt, so wie damals vorher erkannt, so auch jetzt nach Auswahl entstanden. Hier sehen wir, dass Paulus dieses Wort vorher erkannt im Kontext der Auserwählung austauschbar mit dem Wort Auswahl verwendet. Weil alles andere wäre keine Gnade mehr, sagt er ganz direkt. Wenn Gott uns also vorher erkannt hat, dann hat er sich für uns entschieden und sich in seiner göttlichen Absicht mit uns verbunden. Und mit dem Gott sich für uns entschieden hat, hat er uns auch vorherbestimmt, sagt uns Vers 29, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Damit sind wir jetzt beim zweiten Stein, der fällt. Paulus kommt aus Kapitel 6, wo er gezeigt hat, wie wir mit Christus eins gemacht worden sind, wie wir mit ihm verwachsen sind, wie wir gleichförmig mit ihm gemacht worden sind. Und Paulus sagt uns hier, dass Gott, der Vater, dieses gleichförmig mit Christus zu sein, schon vorher bestimmt hat. Noch bevor wir geboren worden sind, noch vor Grundlegung der Welt, hat Gott schon beschlossen, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden, so wie Jesus Christus durch den Geist zu neuem Leben auferweckt worden ist. Gott hat schon damals festgelegt, dass mit uns genau das Gleiche passieren wird, was zuerst mit Jesus Christus passiert ist. Damit ist Jesus Christus der Vorreiter für das, was an uns geschehen ist und geschehen wird. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Im Vers 30 sehen wir jetzt, wie der zweite Stein gegen den dritten Stein namens Berufung fällt, wo Paulus sagt, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und damit machen wir jetzt einen großen Sprung in der Zeit, aus dem Zeitpunkt unserer Vorherbestimmung zum Zeitpunkt unserer Berufung, an dem uns der Herr zum Glauben gerufen hat. Die er damals vorherbestimmt hat, die hat er in der jetzigen Zeit durch seinen wirksamen Ruf zum neuen Leben gerufen. So wie Jesus Lazarus aus dem Tod gerufen hat, so hat Gott uns, dich und mich persönlich, durch die Botschaft seines lebendigen und kraftvollen Evangeliums zum Glauben gerufen. Und wir sind diesem Ruf gefolgt. Und damit fällt der dritte Stein in dieser Reihe jetzt gegen den vierten Stein namens Rechtfertigung. Paulus, er sagt hier weiter im Vers 30, die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das können wir jetzt mit Römer 4 erklären, nämlich mit der Rechtfertigung aus Glauben. Gott rief uns durch die Kraft seines Evangeliums und wir reagierten auf dieses kraftvolle und lebenbringende Evangelium mit Glauben, wodurch Gott uns rechtfertigte. Und wenn wir jetzt hier über diesen Schritt von der Berufung zur Rechtfertigung nachdenken, dann kann man sich vielleicht fragen, Moment mal, wenn Gott einen Menschen ruft, dann muss er doch erstmal seine Antwort abwarten. Dann muss er doch erstmal warten, ob dieser Mensch überhaupt glaubt, bevor er ihn rechtfertigt. Warum sagt Paulus hier, die er ruft, die rechtfertigt er? Wie kann Paulus das so in einem Satz wegsagen? Und genauso steht es hier. Paulus, er kann diese Abfolge hier so beschreiben, weil er die positive Antwort des Menschen voraussetzen kann. Wen Gott beruft, den rechtfertigt er. Da wird ihm niemand einen Strich durch die Rechnung machen. Weil Gott selbst derjenige ist, der in uns das Wollen wirkt und den Glauben schenkt. Und mit der Rechtfertigung fällt dann auch der letzte Stein, nämlich unsere Verherrlichung. Vers 30, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und mit dieser Aussage wird das begonnene Werk der Erlösung unweigerlich in der Verherrlichung enden. Alle fünf Handlungen, die Paulus hier aufgestellt hat, sind Handlungen Gottes, nicht des Menschen. Eine Handlung löst die andere aus. Wenn ein Dominostein fällt, dann fällt auch der nächste. Gott sagt nicht mittendrin auf einmal, ach, weißt du was, Bernie, jetzt reicht's mir aber. das war jetzt zu viel, du bist jetzt zu weit gegangen, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich breche meine Erlösung jetzt ab. Die Formulierung dieser Verse sagt uns, dass genau das nicht eintreffen wird. Wenn das eine, dann auch das andere. Wenn Gott die eine Handlung tut, dann wird darauf unweigerlich die nächste folgen. Diese Handlungen Gottes hängen zusammen, so wie ein Kettenglied am anderen hängt. Und damit hängt die Sicherheit unserer Verherrlichung am Handeln Gottes, welches er seinen Auserwählten hier in diesen Versen verheißt. Und damit hat Paulus jetzt Schritt für Schritt erklärt, was Gott in der Errettung eines Menschen von seiner Auserwählung bis zu seiner Verherrlichung tut. Er hat gezeigt, dass Gott der Handelnde ist. Und aus diesem Prozess, den Paulus da gerade beschrieben hat, wird Paulus jetzt in den nächsten Versen beschreiben, was für eine Gewissheit des Heils daraus für uns Gläubige entspringt. Paulus wird jetzt eine Reihe von rhetorischen Fragen stellen, die auf diesen Prozess Bezug nehmen. Und die erste Frage lautet im Vers 31, was bitte sollen wir jetzt hierzu sagen? Was fällt dir dazu ein, nachdem du diese Verse jetzt gelesen hast? Paulus erregt durch diese Frage natürlich wie immer zum Mitdenken an und er signalisiert mit dieser Frage, dass das Ergebnis dieser Verse für uns eigentlich intuitiv klar sein muss, wenn wir mitgedacht haben. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort auf diese Frage müsste sein, eigentlich braucht man da gar nichts mehr zu sagen, weil es klar ist. Trotzdem sagt Paulus uns weiter hier, was an diesen Versen so klar ist. Er stellt jetzt eine weitere Frage, nämlich, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Mit jedem dieser 5 Schritte, die Paulus vorhin beschrieben hat, hat er gezeigt, Gott handelt in meiner Errettung. Auf jeden Schritt der Errettung handelt Gott an uns, weil Gott für uns ist. Und wenn auf die eine Handlung Gottes immer zwangsläufig die andere folgen wird, dann sagt uns das, dass wenn Gott einmal für uns ist, dann wird er für immer für uns bleiben. Und wenn Gott immer für uns ist, dann stellt sich die Frage, ja, wer bitte ist dann gegen uns? Und diese Frage, sie impliziert diesen Gedanken, dass Gott eigentlich der Einzige ist, der gegen uns sein könnte. Gott allein ist der Heilige und Gerechte, der unsere Sünden nicht erdulden kann und uns daher verdammen muss. Gott ist der Einzige, der diesen Anspruch hat. Und wenn jemand gegen dich ist, dann der Heilige und Gerechte Gott. Gott selbst ist die letzte Instanz, der oberste Gerichtshof, der mit seinem Urteil entscheiden wird, wo du die Ewigkeit verbringst. Wenn aber der Richter dieser Welt, der Einzige, der dich verdammen kann, für dich ist, dann musst du mir jetzt mal bitte erklären, wer dann gegen dich ist. Und Paulus erstellt diese Frage hier bewusst etwas provokativ, wie wir es an den nächsten Versen sehen, weil Paulus nämlich diese Frage nach dem Wer 4-mal stellt hier im Text. Zuerst hier im Vers 31, dann Vers 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Vers 34. Wer ist da, der verdammt? Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Überleg dir das mal bitte ernsthaft. Wer sollte gegen mich aufstehen, wenn Gott für mich ist? Es ist in diesen 4 Versen 4-mal diese rhetorische Frage nach dem Wer und jedes Mal müssen wir diese Frage mit niemand beantworten. Niemand ist gegen uns, wenn Gott für uns ist. Das begründet Paulus uns jetzt im Vers 32, wo er sagt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Paulus hat vorhin in den Versen 29 und 30 gezeigt, dass wenn Gott einmal für uns ist, dann bleibt Gott für uns. Er wird unsere Errettung nicht auf einmal mittendrin abbrechen. Und mit Vers 32 zeigt uns Paulus nochmal, was das für ein absurder Gedanke wäre, wenn Gott eine Errettung abbricht. Er sagt mit Vers 32, sollte Gott meine Errettung mittendrin abbrechen, nachdem er schon seinen eigenen Sohn für mich töten ließ? Mit dem Gott seinen einzigen Sohn für mich sterben ließ, hat er bewiesen, dass er bereit ist, das Höchste für mich zu geben. Wie sollte er dann bei viel geringeren Dingen sagen, nö, das mache ich jetzt nicht mehr? Damit bekräftigt Paulus, wie unabänderlich Gott die Errettung seiner Erwählten zu Ende bringen wird. Gott tötet nicht seinen Sohn und sagt dann, ach nö, jetzt habe ich doch keine Lust mehr. Ist mein Sohn halt umsonst gestorben. Paulus sagt weiter im Vers 23, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Damit du und ich verdammt werden, braucht es einen Ankläger. Und er stellt hier wieder diese Frage nach dem Wer. Wer soll das bitte sein? Nenn mir bitte einen. Ist wieder eine rhetorische Frage. Die Antwort lautet, für Gottes Auserwählte gibt es keinen Ankläger. Der Einzige, der sie anklagen könnte, wäre Gott selbst. Aber wenn Gott für seine Auserwählten ist und sie durch das Blut seines Sohnes gerechtfertigt hat, dann wäre Gott sowas von inkonsequent mit sich selbst, wenn er sie zuerst durch den Tod seines Sohnes rechtfertigen würde, um sie dann nachher wieder anzuklagen. Es wäre unvereinbar mit Gottes Wesen. Gott hätte damit seinen eigenen Vorsatz, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hatte, gebrochen. Deswegen ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Unser Heil ist damit in der Wahrhaftigkeit und in der Gerechtigkeit des Wesens Gottes verankert. Jesus sagte, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Und wenn Gott so etwas tun würde, erst Ja sagen, dann Nein sagen, doch nicht, dann wäre Gott mit sich selbst uneins und Gottes Reich hätte keinen Bestand. Im Vers darauf, Vers 34, stellt Paulus jetzt eine ähnliche Frage. Wer ist da, der verdammt? Jesus, Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Hier haben wir schon wieder diese Frage nach dem Wer. Um dich zu verdammen, braucht es eine befugte Person, die dich verdammt. Wer soll das bitte sein? Wenn Gott das schon nicht tut, könnte jetzt vielleicht einer auf die Idee kommen, ja, da könnte es ja Jesus machen. Also Gott für mich und Jesus gegen mich ist schon mal theologischer Unsinn. Aber Paulus erinnert uns hier einmal daran, was Christus für uns schon getan hat. Er hat das Urteil über unsere Verdammnis selbst schon einmal über sich selbst ergehen lassen. Und dann soll er gegen uns aufstehen, um uns dann nochmal verdammen zu lassen? Und damit seinen eigenen Tod quasi überflüssig machen? Was tut Jesus denn jetzt gerade? Er lebt und er ist zur Rechten Gottes. Er ist da, unser Anwalt. Er tritt für uns ein. Er ist für uns und er bleibt für uns. Genauso sicher, wie Gott meine Errettung nicht abbrechen wird, so wird es auch Jesus Christus nicht tun. Und genauso wird es auch der Heilige Geist nicht tun, weil wir letzte Predigt gesehen haben, womit der Heilige Geist beschäftigt ist. Wenn Gott und Jesus Christus und der Heilige Geist uns also nicht verdammen werden, da kann man jetzt fragen, ja, was ist denn jetzt mit allem, was hier auf der Erde ist, mit den menschlichen Gewalten? Und dazu lesen wir weiter ab Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Paulus stellt also noch einmal die Frage nach dem Wer. Und dann zählt er äußere Einflüsse auf wie Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert. Und mit dieser Aufzählung wendet Paulus diese Gewissheit der Verherrlichung explizit auf die Situation der Römer an. Unter dem damaligen Kaiser Nero herrschte eine grausame Verfolgung unter den Christen. Die Christen waren in äußerster Bedrängnis. Und all das, was Paulus hier aufzählt, erlebten die Christen zu dieser Zeit. Und dann vergleicht er im Vers 36 die Christen damals mit Schlachtschafen. Was sind Schlachtschafe? Die Schafzucht, die war zur damaligen Zeit sehr verbreitet. Viele tausende Juden kamen nach Jerusalem zum Passafest zum Beispiel, und es ist schon im Gesetz Mose geschrieben worden, wenn du weit weg wohnst von Jerusalem, dann sollst du Geld mitbringen und du sollst in Jerusalem ein Schaf kaufen, damit du es opfern kannst. Und aus diesem Ganzen entstand dann ein großer Handel mit der Viehzucht, sodass Jesus dann die ganzen Händler und Wechsler aus dem Tempel raustreiben musste, weil die Leute da ihre Tiere gekauft haben, um sie beim Tempel opfern zu lassen. Es wurden zum Passafest zum Beispiel Mengen an Schafe geschlachtet, so wie bei uns zu Weihnachten die Gänse vielleicht. Der Tag vor dem Passa, das war großer Schlachttag. Da wurden Tausende von Schafen geschlachtet. Und Paulus, er vergleicht dieses Bild vom Abschlachten der Schafe mit der Situation der Christen. Er sagt, wir werden als Christen, wir werden als Gläubige so geachtet wie diese Schafe. Wir werden in Massen weggeschlachtet. So grausam war diese Verfolgung. Und Paulus, er sagt hier, also mit diesem Vers 36, mit diesem Zitat, dass man mit den Christen so umgegangen ist. Und jetzt schreibt Paulus in diese Situation hinein, den Vers 37, wo er sagt, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Überlegt euch mal bitte, was das heißt. Die Christen, die haben dem Tod ins Auge gesehen und Paulus sagt über sie, wir sind mehr als Überwinder in dieser krassen Anfechtung. Durch den, der uns geliebt hat. Das bedeutet, dass Gott uns selbst in so einer krassen Anfechtung, wenn wir dem Tod ins Auge sehen, zu Überwindern machen wird. Wenn wir also die Schlinge um den Hals gelegt bekommen oder die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, selbst diese Situation kann uns nicht trennen von der Liebe Jesu Christi. Selbst ein Kaiser Nero wird niemanden dazu bringen, dass er sich von Gott trennt. Und dann gibt es Leute, die sagen, Paulus spricht hier nur von äußeren Anfechtungen. Die äußeren Einflüsse, die werden mich nicht überwinden, aber ich kann mich ja selbst von Gott lossagen. Ich kann mich selbst dazu entscheiden, Gott zu verlassen. Und dann frage ich mich, ja, wann bitte denn sollst du Gott verlassen wollen, wenn nicht in so einer krassen Situation? Was sonst kann dich dazu bewegen. Wenn du Gott jemals verlassen möchtest oder dich von deinem Heil lossagen könntest, dann wirst du es allerspätestens dann tun, wenn dir jemand das Maschinengewehr an den Kopf hält. Wer sowas behauptet, der verkennt einfach, dass Gott in allem der Handelnde ist. Es lag bei deiner Wiedergeburt auch nicht daran, dass du wolltest. Gott hat dir dieses Wollen geschenkt und deswegen müsste Gott theoretisch dieses Wollen dir zuerst auch wieder wegnehmen, damit du nicht mehr willst. Freunde, wenn wir, so wie die Christen damals einmal, abgeschlachtet werden sollten, wer von uns wird dann auf sich allein gestellt, dem Herrn noch folgen wollen? Es sind in dieser Zeit, wo die Christen so krass verfolgt worden, sind Christen zum Glauben gekommen, obwohl sie das gesehen haben. Sie wussten, ich kann morgen der Nächste sein. Und daran wird erkennbar, was für eine Kraft hinter diesem Evangelium steht, die über allen Situationen, über allen Versuchungen, über allen Bedrängnissen steht. Gott ist derjenige, der durch seinen Geist zu jeder Zeit in uns das Wollen und das Vollbringen aufrecht erhalten muss, damit wir das Ziel erreichen. Er, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Philipper 1, Vers 6. Und diese Verse, dieser Prozess, den Paulus uns in Vers 29 und 30 gezeigt hat, sie sagen uns, dass Gott nicht mittendrin einfach aufhören wird. Und dann beantwortet Paulus uns jetzt abschließend selbst diese vierfache Frage nach der Person, die uns scheiden soll von der Liebe Gottes. Er hat viermal gefragt, wer bitte, sag mir, wer? Und dann sagt er ab Vers 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich denke, ich muss jetzt hier nicht alle Arten von Geschöpfen definieren und alle Instanzen erklären. Paulus, er macht sich hier einfach die Mühe, maximal exklusiv zu sein. Wir werden von Gottes Liebe nicht getrennt werden, wenn wir dem Tod ins Auge sehen. Wir werden durch keine Versuchung dieses Lebens von Gott getrennt werden können. Auch keine Engel oder Gewalten werden uns trennen und da ist auch der Teufel selbst als gefallener Engel mit inbegriffen. Egal, was du heute erlebst, egal, was in der Zukunft auf dich eintrifft, ob du bald Bundeskanzler wirst oder ob du morgen depressiv sein wirst, es wird dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Von Gottes Liebe sind wir damit untrennbar. Und damit hat Paulus bewiesen, damit hat er nachgewiesen, dass seine Aussage in Kapitel 8, Vers 1 wahr ist. Für seine Auserwählten gibt es keine Verdammnis mehr. Amen.